Hallo Henning.
Hallo Nadja und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Wie Nadja Innermann sagen würde, dem weltbesten Podcast der Welt für Arbeitsrecht. Und heute soll es, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, um das Thema Dienstwagen gehen und dabei um diverse Tankbelege für Diesel und Superkraftstoff. Aha. Sowie um eine Cabrio-Wäsche für 12,99 Euro.
Wow.
Teaser genug oder schauen wir mal.
Nee, bin ich gespannt, wie da ein Fall draus wird.
Ja, also du wirst auf jeden Fall wieder gefordert sein, heute in der Detektei den Sachverhalt ganz genau zu verfolgen, um dann rauszufinden, was wohl der Fall sein könnte, wie sich die Protagonisten wohl im Weiteren entschieden haben zu handeln und welche Argumente sie vorgebracht haben.
Wunderbar.
Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich erzähle mal so ein bisschen was über den Fall und dann schauen wir mal, ob wir die Richtung erkennen können. Der Fall ist recht aktuell. Er spielt in den Jahren 2021, 2022 und zwar im wunderschönen Niedersachsen. Und unser Kläger, der war seit dem Jahr 2011 Vice President Sales bei einer Firma für Landbohranlagen. Ich habe mich gefragt, was Landbohranlagen wohl sind. Ich vermute, es hat tatsächlich was irgendwie mit ländlichen Räumen, wie sie ja auch in Niedersachsen häufig anzutreffen sind, zu tun. Aber ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Ich habe es nicht mehr nachgeschaut. Vielleicht können wir das nochmal nachreichen, was genau Landbohranlagen sind. Aber ich unterstelle mal, dass es was mit ländlichen Räumen zu tun hat und dass man da als Vice President Sales auch viel auf Bauernhöfen vielleicht unterwegs ist. Und deswegen war es beim Kläger so, dass er einen Dienstwagen bekommen hat. Und diesen Dienstwagen durfte er, wie es ja in der Regel so ist, auch privat nutzen.
Wunderbar.
Den Dienstwagen hat er zusätzlich zu seinem normalen Gehalt bekommen, was ganz ordentlich war, würde ich sagen, mit durchschnittlich ca. 15.000 Euro im Monat.
Okay.
Hat er zusätzlich eben diesen Dienstwagen noch als weiteren Benefit bekommen. Und seit dem Jahr 2019, und jetzt wird es klausurrelevant, Nadja.
Okay.
Seit dem Jahr 2019 hat er einen BMW 320D Touring genutzt. Und ich weiß nicht, wie viele BMW-Fans du so kennst. Ich kenne also mindestens einen.
Henning, ich wohne in München. Wenn ich hier einmal kurz aus dem Fenster gucke und auf die Straße runterschaue, frage ich mich, ob da noch andere Autos stehen außer BMW 320D Tourings.
Okay, dann weißt du auch sicher, welches Tankvolumen ein BMW 320D Touring hat.
Nee, aber es passt ein bisschen was rein, würde ich sagen.
Okay, gut, dann helfe ich dir da weiter. Also es ist natürlich ein Diesel. Und das Tankvolumen liegt bei 59 Litern. So. Und diesen Dienstwagen hat der Kläger eben bekommen. Und da hieß es, naja, also den musst du natürlich für deine ganzen Dienstfahrten, wenn du diese Landbohranlagen vertreibst, musst du den nutzen. Aber du darfst ihn auch privat nutzen. Und dazu hat er dann noch zwei Tankkarten bekommen, was ja auch nicht selten so ist, wo dann eben der Arbeitgeber sagt, hier hast du Tankkarten, bitte die immer nutzen, wenn du das Fahrzeug betankst oder auch es zum Waschen bringst oder so, weil das kann dann direkt abgerechnet werden. Manchmal gibt es da auch noch irgendwelche Sonderkonditionen und insofern hat man ihm diese zwei Tankkarten ausgehändigt. Jetzt war es im Oktober 2021 so, dass der Kläger drei Tage lang am Sitz der Beklagten vor Ort war und dort gearbeitet hat. Und da kam eine Mitarbeiterin der Personalabteilung auf ihn zu und hat gesagt, lieber Kläger, wir haben jetzt also wirklich länger keine Tankbelege mehr von dir bekommen. Also offenbar konnte er zwar mit dieser Karte tanken, aber musste die Belege, die Quittung dann doch irgendwie einreichen, damit das irgendwie abgeglichen und kontrolliert und abgeheftet werden konnte. Und da hat die Buchhaltung möglicherweise dann der Personalabteilung mitgeteilt, also von dem Mitarbeiter haben wir nun schon lange nichts mehr bekommen, frag doch mal nach, woran das liegt. Und da ist dann eben diese Dame zu dem Kläger hin und hat gesagt, also es wäre schön, wenn du mal wieder die Tankbelege bei der Buchhaltung einreichen würdest. Zur Verwunderung dieser Mitarbeiterin hat der Kläger dann nicht persönlich seine Tankbelege vorgelegt. Er hat gesagt, da hat er jetzt keine Zeit und auch gar keine Lust, aber hat dann wohl einen seiner ihm unterstellten Mitarbeiter gebeten, geh doch mal in mein Büro an meinen Schreibtisch, da liegt so ein Stapel mit Tankquittung und den gibst du mal bitte der Dame aus der Personalabteilung. Mhm. Und das hat er gemacht und zu ihrer Verwunderung war das ein Stapel mit 38 Tankbelegen, der da vorgelegt wurde.
Okay.
Im Oktober 2021. Warum, meinst du, Nadja, hat sich die Mitarbeiterin im Oktober 2021 darüber dann doch sehr gewundert, dass da so viele Tankbelege vorgelegt worden sind?
Na, die Frage ist doch so ein bisschen, für welchen Zeitraum die Tankbelege vorgelegt wurden, oder? Also war es nur für Oktober oder war das jetzt schon das ganze Jahr oder das halbe Jahr? Oder also wenn sie verwundert über die Anzahl war im Sinne von, es waren so viele, dann war der Zeitraum vielleicht eher kürzer und dann war er ja auch noch,
es waren auf jeden Fall viele für den Zeitraum. Also ob der jetzt so lang oder kurz war, weiß ich gar nicht, wann er das letzte Mal, aber es waren wohl für den Zeitraum, der da anstand, waren es wohl relativ viele. Also das war ein komisches Verhältnis.
Okay. Dann ergab sich vielleicht das komische Verhältnis daraus, dass er ja den Wagen in der Zeit vielleicht gar nicht so viel dienstlich genutzt hat, weil er vielleicht eben ein paar Tage am Sitz des Arbeitgebers tätig war und die meisten davon vielleicht dann irgendwie auf Privatfahrten entfallen sind. Oder ja, ich meine, 38 Mal tanken ist schon viel.
38 Mal tanken.
Vor allem, wenn er den Tank jedes Mal voll macht.
Genau, also 38 Mal tanken ist schon viel. Ich glaube, wenn man einen Dienstwagen betankt, tankt man den eigentlich immer voll. Ja, also ich glaube, da tankt man nicht für 20 Euro oder so, weil gerade nicht mehr Geld da ist, sondern den tankt man vermutlich mal voll. Und es hatte nichts damit zu tun, er war jetzt nur 3 Tage am Sitz der Beklagten. Also da, da wären auch 3 Tankbelege wahrscheinlich viel gewesen. Also ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass das vielleicht irgendwie ein halbes Jahr oder so gewesen ist. Aber ich präzisiere nochmal den Zeitraum. Es war das Jahr 2021. Und
ach so, okay, ja, da war ja was.
Da war irgendwas war doch da in dieser Zeit.
Wo ist er denn so viel hingefahren? Wahrscheinlich gab es ja da noch diese ganzen Restriktionen im Zusammenhang mit Corona, sodass er vielleicht gar nicht so viele Außentermine hätte haben können, beziehungsweise ja auch privat vielleicht ein bisschen eingeschränkt war in den Möglichkeiten, wo er denn da hätte hinfahren können. Und mit 38 vollen Tankfüllungen kommt man mit so einem BMW ja dann doch durchaus relativ weit. Also ich glaube, wenn man sich da mal ausrechnet, was da die Reichweite war, die er dafür gefahren ist, dann hat die sich wahrscheinlich gefragt, ja, wo hat der denn die ganzen Kilometer runtergespult und was hat der denn da eigentlich gemacht?
Genau, es gab noch Corona-Maßnahmen und weder Reisen noch besonders viele Kundentermine waren in der Zeit jetzt eigentlich so möglich. Und insofern hat sie sich zumindest mal gewundert, warum da jetzt so 38 Belege kamen. Mehr hat sie aber auch nicht gemacht. Also offenbar war man da jetzt nicht besonders argwöhnisch diesem Mitarbeiter gegenüber, sondern hat gesagt, aha, das ist ja erstaunlich, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Leuten, die einen Dienstwagen haben, ungewöhnlich, dass da jetzt so viele Belege hier vorgelegt werden. Aber gut, nach dem Motto, was ist es meine Aufgabe, dem zu sagen, wie der seinen Job macht oder so. Sie hat die Belege dann einfach in die Buchhaltung gebracht, weil das war offenbar auch der normale Prozess, wie er dort abgelaufen ist, dass man diese Belege direkt bei der Buchhaltung eingereicht hat und nicht mehr irgendwie freizeichnen lassen musste oder sonst wie. Und insofern hat sie die auch inhaltlich nicht weiter geprüft, diese Belege, sondern den Stapel einfach weitergegeben. 2 Tage später, am letzten Tag seiner 3-tägigen Anwesenheit dort am Betriebssitz, wurden dieser Mitarbeiterin dann aber noch 5 weitere Tankbelege vorgelegt. Also möglicherweise hat er die noch irgendwo gefunden oder hat vielleicht auch nochmal getankt, hat nochmal im Auto nachgeschaut, was auch immer und hat gesagt, hier, ich habe noch 5 Stück gefunden, die bitte auch noch dann an die Buchhaltung weitergeben. Und als die Personalmitarbeiterin dann auf diese Belege so draufschaut, dann fällt ihr eher durch Zufall etwas auf dem Beleg, der ganz oben liegt. Und ja, was könnte das gewesen sein, Nadja? Was ist ihr da aufgefallen? Was stand da drauf?
Steht denn auf so einer Tankquittung immer drauf? Also ich stehe ja nicht drauf, was für ein Auto ich betankt. Richtig. Wobei, wenn ich so eine Tankkarte habe, wahrscheinlich schon, oder? Weiß ich gar nicht. Sind die verknüpft irgendwie?
Nee, also kann ich das nicht
über den Beleg erkennen, also, oder ist es ein regulärer Beleg?
Also ich glaube, also wir können mal unterstellen, es ist ein regulärer Beleg. Vielleicht steht irgendwo drauf, dass mit dieser Tankkarte bezahlt wurde. Aber mehr wahrscheinlich nicht. Also ansonsten kannst du dir, glaube ich, einen ganz normalen Tankbeleg vorstellen.
Na, was steht denn da so drauf? Da steht halt wahrscheinlich drauf, wo er getankt hat, wann er getankt hat, wie viel er getankt hat. Und die Kraftstoffart wird wahrscheinlich auch vermerkt sein. Und vielleicht war das dann gar nicht Diesel, sondern Super Plus vielleicht sogar.
Ja, perfekt geschlussfolgert. Also zumindest einen Aspekt hast du schon richtig erkannt. Es war ein Beleg für Superbenzin und er ist ja nun ein 320D Touring Diesel gefahren. Insofern ist sie da schon mal stutzig geworden und hat gesagt, das ist ja merkwürdig.
Merkwürdig.
Und es stand noch ein zweiter Kostenpunkt auf diesem Zettel drauf. Der hat sie auch stutzig werden lassen.
War das die Autowäsche, die du angesprochen hattest?
Das war die Autowäsche, aber es war nicht eine normale Autowäsche, sondern es war für einen ganz spezifischen Typ an Auto gedachte Autowäsche.
Ah, Cabrio, du hast was von Cabrio
Richtig,
gesagt.
Es war eine Cabrio-Wäsche und auch das passte ja nun zu dem Modell seines Dienstwagens nicht so ganz dazu.
Absolut.
Und deswegen hat sie eben, also ist sie wohl stutzig geworden und hat gesagt, das ist ja komisch. Ich dachte, er fährt einen 320D Touring Diesel und jetzt reicht er hier einen Beleg über Superbenzin und eine Cabrio-Wäsche ein. Das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Und möglicherweise hat sie die anderen fünf Belege dann auch noch durchgeschaut. Da scheint ihr nichts aufgefallen zu sein. Aber was hat sie dann gemacht?
Dann hat sie ihn vielleicht darauf angesprochen und hat ihn gefragt oder sie hat ihn gar nicht gefragt und intern schon mal rumgefragt oder intern mal gesagt, hä, wieso hat der denn, der hat doch einen 320D und gar kein Cabrio und das ist doch Diesel oder sie hat, ist vielleicht dem Ganzen einfach noch so ein bisschen nachgegangen und hat versucht, da etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Genau, also das Letztere stimmt, sie hat versucht, da etwas Licht ins Dunkel zu bringen, dem Ganzen ein bisschen mit detektivischem Ehrgeiz nachzugehen. Aber was hättest du gemacht, Nadja? Du hast jetzt diese fünf Belege in der Hand, der eine fällt ja auf. Was ist der naheliegendste erste Schritt, den sie gemacht hat, um das näher aufzuklären?
Naja, man kann ja mal fragen, oder? Also vielleicht war es ja ein Versehen, dass das ein Fremdbeleg ist, der mit reingerutscht ist, dass man nochmal nachfragt, Moment mal, da sind jetzt fünf, einer passt irgendwie nicht zur Art des Wagens. Hast du den vielleicht aus Versehen irgendwie abgegeben? Oder wie dürfen wir das verstehen?
Ja, ich glaube, das hat sie sich nicht getraut, weil der ja Vice President Sales war.
Ach, der war ja Vice President
und
Sales.
Da wollte sie, glaube ich, erst ganz auf Nummer sicher gehen und hieb- und stichfeste Beweise sammeln, bevor sie da überhaupt mit solchen möglichen Vorwürfen um die Ecke kommt.
Ist sie dann nochmal rausgegangen auf den Parkplatz und hat nochmal gelinst, was es wirklich für ein Auto ist?
Also ich vermute, dass sie tatsächlich als allererstes mal in die Akte geguckt hat, was er für ein Auto hat. Das hat sie dann, glaube ich, bestätigt gefunden, dass er tatsächlich eben so einen Diesel fährt, der auch kein Cabrio ist. Und im nächsten Schritt hat sie dann gesagt, okay, der hat doch gerade vorgestern hier diese 38 Belege
die
abgegeben.
38 anderen.
Die hole ich mir doch mal aus der Buchhaltung zurück und die schaue ich mir mal an. Und offenbar ist sie da auch fündig geworden.
Aha.
Und hat daraufhin gesagt, gut, dann schaue ich mir doch mal die letzten 3 bis 4 Jahre an, was der da so gemacht hat. Zumindest seit 2019, seitdem er diesen BMW da bekommen hat, schaue ich doch mal, was hat er denn da alles so getankt und eingereicht. Und was war das Ergebnis? Was vermutest du? Was hat sie da rausgefunden?
Sie hat vielleicht weitere Unregelmäßigkeiten entdeckt. Also weitere Autowäschen für Cabrios oder weitere Betankungen mit einer anderen Kraftstoffart. Irgendwie sowas wird wahrscheinlich dabei gewesen sein.
Also, es ist nicht falsch. Sie hat Betankung mit einer anderen Kraftstoffart festgestellt, nämlich jeweils mit Super in 28 Fällen. Für insgesamt 1834 Euro und 7 Cent. Das hat sie festgestellt. Dann hat sie 10 Fälle festgestellt, in denen Dieselkraftstoff getankt wurde. Aber daran war etwas auffällig an diesem Tankvorgang. Was könnte, obwohl er doch Diesel getankt hat, was könnte daran auffällig gewesen sein?
Dass er nicht vollgetankt hat? Nee, der hat immer vollgetankt.
Der hat immer vollgetankt.
Was hat er denn gemacht?
Ja. Es geht eher in die andere Richtung.
Der Tankvorgang war was auffällig. Keine Ahnung, was hat er denn gemacht?
Also ich spezifiziere nochmal die Fahrzeugdaten. Es war ein BMW 320D Touring, ein Diesel mit 59 ja. Litern Tankvolumen.
Ah, okay. Und das Tankvolumen hat die 59 Liter überschritten.
Richtig.
Sie hatte dann den Verdacht, dass er doch gar nicht dieses Fahrzeug betankt hat, weil er sonst, sag ich mal, ein bisschen drüber hinaus getankt hätte.
Genau, also möglicherweise hat er irgendwelche Kanister dabei gehabt und hat noch ein bisschen was zusätzlich abgefüllt. Aber eventuell hat er eben auch einfach ein anderes Fahrzeug getankt, nämlich in 10 Fällen. Dort wurde Diesel getankt in einem Umfang von 66 bis 90 Litern. Also hätte nicht in sein BMW reingepasst. Und zu guter Letzt, was die Cabrio-Wäschen angeht, da hat sie genau diesen einen Fall, der ihr da am Anfang auf den Tisch geflattert war, den hat sie eben identifiziert. Weitere Cabrio-Wäschen hat es nicht gegeben, aber 28 Fälle Superkraftstoff, 10 Fälle Diesel und eine Cabrio-Wäsche sind in Summe ungefähr knapp 3000 Euro,
ja, nicht schlecht,
die dort an auffälligen Belegen vorgelegt worden sind. Jetzt die Frage, was haben sie dann wohl gemacht, Nadja? Nachdem sie jetzt Fakten
dann vielleicht
hatten.
Mal nachgefragt.
Genau, sie haben aber nicht nur nachgefragt, sondern sie haben jetzt den Kläger wirklich offiziell angehört.
Okay.
Und wenn du das Wort Anhörung in dem Kontext hörst, woran denkst du dann da als Arbeitsrechtsexpertin?
Ja, da steht schon so ein bisschen das Wort Kündigung mit im Raum. Also zumindest, wenn sich jetzt, sag ich mal, dieser Verdacht, dass da was nicht so ganz ordnungsgemäß gelaufen ist, verhärten würde, dann wäre das ja schon, sag ich mal, ein betrügerisches Vorgehen hier vorzugaukeln. Man hätte den Dienstwagen betankt, was man ja gar nicht gemacht hätte. Und dann hätte er sich sozusagen ja einen Vorteil erschlichen auf Kosten des Arbeitgebers. Mhm. Und das könnte durchaus eine Kündigung rechtfertigen. Und dafür brauche ich aber erstmal eine Anhörung.
Bei welcher Kündigung denn genau? Also an welche Kündigung konkret denkst du da mit der Anhörung?
Also wir denken natürlich an eine verhaltensbedingte, an keine personenbedingte oder an keine betriebsbedingte Kündigung. Und wir denken vielleicht sogar auch an eine Verdachtskündigung. Genau, also da war dann jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, Druck in der Sache drin, weil die mussten ja dann auch relativ schnell dann gegebenenfalls agieren. Und mussten natürlich erstmal hören, was sagt denn der Arbeitnehmer zu diesen Vorwürfen, um dann eben entscheiden zu können, reicht es dann gegebenenfalls aus, um ihn zu kündigen.
Ganz genau. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal im Detail auf das Thema Verdachtskündigung eingegangen sind.
Ich glaube gar nicht, nee.
Können wir ja in aller Kürze vielleicht sonst tun. Das ist ja so ein bisschen eine Besonderheit vielleicht des deutschen Arbeitsrechts. Wobei ich das gar nicht weiß, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, aber im deutschen Arbeitsrecht reicht halt für eine Kündigung unter Umständen auch der hinreichende Verdacht einer Pflichtverletzung aus. Also es gibt ja genügend Fälle, wo ich vielleicht nicht genau beweisen kann, ob jemand etwas gemacht hat zulasten des Arbeitgebers, weil sich das eben nicht mit letzter Sicherheit aufklären lässt, wo ich aber ganz dringende Anhaltspunkte dafür habe. Also Beispiel, ein Mitarbeiter verwaltet irgendeine Kasse und bei der Kassenprüfung fällt auf, da fehlen 1000 Euro. Dann kann ich natürlich nicht beweisen, dass er das da rausgenommen hat. Ich habe aber möglicherweise einen dringenden Verdacht. Zum Beispiel, wenn es nur eine Person gab, die einen Schlüssel für diese Kasse hatte, dann spricht viel dafür, dass er es wohl gewesen ist, wenn eben nur er den Schlüssel hatte. Ob das ein hinreichender Beweis ist, ist fraglich, weil wenn der dann sagt, naja, aber den Schlüssel, den habe ich immer da und da aufbewahrt. Und es kann natürlich sein, dass da mal jemand reingegangen ist und den aus der Jacke genommen hat. Und ein bisschen findiger Arbeitnehmer wird dann vielleicht sagen, ja, die lag auch einmal auf dem Boden, jetzt erinnere ich es wieder. Ne? Also wer weiß, vielleicht war da doch jemand dran. Oder ich habe da jemanden schnell aus meinem Büro huschen sehen, als ich zurückgekommen bin. Und dann ist es schon schwierig mit dem sicheren Beweis. Und nichtsdestotrotz möchte natürlich auch die Rechtsprechung da dann die Leute nicht so einfach ohne weiteres davonkommen lassen und sagt, ein Verdacht kann ausreichen. Aber im Gegenzug dafür, dass wir diesen Verdacht schon ausreichen lassen, verlangen wir vom Arbeitgeber, dass er alles getan hat, um diesen Verdacht aufzuklären. Und zu diesem alles getan haben gehört eben insbesondere auch die Anhörung des Mitarbeiters dazu. Also ich kann dem nicht erst die Kündigung in die Hand drücken und dann mal gucken, was er dazu sagt, sondern ich muss den anhören. Und ich muss dem die Gelegenheit geben zur Stellungnahme. Ich muss sagen, wir haben den und den Verdacht. Das basiert auf den und den Umständen. Und jetzt äußere dich mal bitte dazu. Und wenn du eben etwas Entlastendes auch vorzubringen hast, dann sag uns das bitte, weil dann können wir das nochmal bei unserer Entscheidung berücksichtigen. Wenn es einen Betriebsrat gibt, den wir anhören müssen zur Kündigung, dann müssen wir ihm diese entlastenden Argumente natürlich auch mit zur Kenntnis geben. Und deswegen muss ich eben vor einer Verdachtskündigung zwingend den Mitarbeiter anhören. Genau. Das haben die auch gemacht. Also die sind schon wirklich jetzt an den Schritt gekommen, dass sie gesagt haben, also ganz ehrlich, du hast das Auto, du hast jetzt 18 Mal Superkraftstoff getankt, du hast 10 Mal Diesel getankt, der ganz offensichtlich von der Menge her nicht in deinen Tank passt, und du hast eine Cabrio-Wäsche gebucht, wo du nun gar kein Cabrio von uns bekommen hast. Und das alles hast du mit den Firmentankkarten gezahlt auf unsere Rechnung, und da verstehen wir nun gar keinen Spaß, und deswegen ist das hier sozusagen eine offizielle Verdachtsanhörung. Was hat der findige Kläger jetzt wohl gesagt? Wie hat er darauf reagiert? Was kannst du dir vorstellen?
Da braucht man jetzt ein bisschen Fantasie, um erklären zu können, warum man 28 Mal einen falschen Kraftstoff und 10 Mal zu viel und einmal ein Auto gewaschen. Weil ich meine, es waren ja jetzt keine wenigen Einzelfälle, die man irgendwie noch mit einem Versehen hätte erklären können, sondern ja, eigentlich ja fast alle Fälle, die er da eingereicht hat, haben ja irgendwie gewisse Unregelmäßigkeiten aufgewiesen. Das heißt, was sagt man da?
Ja. Also ich glaube auch.
War er ständig kaputt, der Dienstwagen, und er musste dann den anderen nehmen, ja, oder weiß ich auch nicht. Also es ist, er braucht ja irgendeine Ausflucht dahingehend, warum er nicht diesen Wagen betankt hat, sondern einen anderen.
Genau, also gar nicht schlecht. Er hat auf jeden Fall erstmal eingeräumt, dass er den Superkraftstoff und die Cabrio-Wäsche sowie die größeren Dieselmengen für seine Privatfahrzeuge verwendet hat. Mag ein bisschen ins Bild passen. I'm not judging.
Was hat er
aber
denn für andere Privatfahrzeuge?
Er hat, was hat er wohl für ein Cabrio gefahren, Nadja? Was meinst du?
Ja, war er BMW-Fan und
nee,
ist der Marke
nicht
treu geblieben?
Offenbar war er kein BMW-Fan, aber Autofan.
So ein fancy Porsche wird er vielleicht gehabt haben als Vice President Sales.
Natürlich. Ein 911er Cabrio Porsche. Mhm. Für den hat
Wunderbar.
Er den Superkraftstoff und die Cabrio-Wäsche verwendet. Und der.
Und dann noch irgendeinen schicken SUV dazu.
Diesel war für seinen privaten VW Touareg. Ganz genau.
Okay.
Also
Wunderbar.
Genau das war sein Fuhrpark, den er hatte. Also ein Porsche Cabrio, ein VW Touareg und ein BMW. Also ohne kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie es geht. Und er hat gesagt, ja, das stimmt, diese beiden Fahrzeuge habe ich damit betankt. Und jetzt geht es aber darum, also das muss ihm ja auch klar gewesen sein, wenn er jetzt einfach sagt, ja, war Mist, war ein Fehler, habe ich gemacht. Ehrlicherweise weiß man nicht mal, ob man damit nicht vielleicht manchmal am besten rauskommt und sagt, ja, ne, irgendwie doof von mir, ich zahle das zurück und ich zahle euch nochmal das Doppelte an Schadensersatz, das tut mir echt leid und habe ich nicht drüber nachgedacht. Kommt man vielleicht sogar besser mit davon. Aber das vermeiden dann doch die meisten Arbeitnehmer und bringen irgendwelche Erklärungen, Entschuldigungen vor. Und da hast du ja vorhin schon so ein bisschen überlegt, in welche Richtung er da wohl gegangen sein könnte. Also ja, habe ich gemacht, aber.
Aber bedeutet ja auch, ich habe dann halt im Ausgleich dafür nicht den Dienstwagen betankt.
Mhm.
Also sprich, ich habe ja nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig betankt und wollte alles abrechnen, sondern ich habe anstelle des Dienstwagens die anderen Wagen betankt und bin mit denen privat und dienstlich gefahren. Und das kam den Arbeitgeber sehr viel günstiger, weil, okay, bei Porsche, Cabrio und Touareg weiß ich nicht, aber die hätten einen viel geringeren Verbrauch als jetzt diese Umweltschleuder 29, den Touareg. Und man hätte ja auch das Dienstfahrzeug nicht abgenutzt, hätte da keine Kilometer drauf gespult, sondern hätte sozusagen für die dienstlichen Fahrten das Privatfahrzeug genutzt und da die Abnutzung in Kauf genommen. Ich weiß nicht, wie kreativ war er denn? Was hat er denn vorgebracht, warum er nicht den Dienstwagen betankt hat?
Ja, also er war nicht so kreativ wie du. Ich glaube, er hätte sich da lieber eine andere Anwältin engagieren sollen, weil der Vortrag, naja, der war so mittelgut. Also er hat gesagt, ja, ich habe diese anderen Fahrzeuge betankt und ich war dazu ja auch berechtigt, weil ich durfte ja mein Fahrzeug für Dienst und für Privatfahrten nutzen und insofern war ich auch berechtigt, diese Privatfahrzeuge, die ich habe, als Ersatz für den Dienstwagen einzusetzen. Also so ein bisschen so, wie du es auch gesagt hast, ne? Ich konnte da so ein bisschen rumtauschen und hat ja der Arbeitgeber auch keinen Nachteil. Wenn ich mein Privatfahrzeug dann für eine Dienstfahrt einsetze, dann wird ja der Dienstwagen in der Tat nicht abgenutzt. Und wenn ich das machen darf, dann darf ich den doch auch betanken. Also dann ist das doch gar kein Problem. Mhm. Ob das wirklich so ist, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, weil ich vermute, dass das versicherungstechnisch und haftungstechnisch gar nicht so ohne ist, wenn ich jetzt nun einfach mein Privatfahrzeug dafür hernehme. Aber er hat gesagt, aufgrund seiner Stellung könne er da frei drüber entscheiden, über die Ersatznutzung. Also er sei Vice President Sales und da könne er eben sagen,
hallo,
ich hätte ja auch einen Mietwagen nehmen können für diese Fahrten und ob ich jetzt einen Mietwagen oder mein Privatfahrzeug nehme, das ist ja alles irgendwie gehupft wie gesprungen. Und
er kann doch kein Mietfahrzeug nehmen, wenn er einen Dienstwagen hat extra. Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen absurd.
Darüber meinte er jedenfalls frei entscheiden zu können, weil die Dienstwagenrichtlinie würde das ja zumindest nicht verbieten. Und im Übrigen hat er dann noch als Argument angebracht, dass er auch schon in den letzten 12 Jahren das entsprechend gehandhabt habe und dass es nie beanstandet worden sei. Und zu guter
quasi
Letzt.
Quasi Gewohnheitsrecht.
Quasi, ja, betriebliche Übung, irgendwie sowas, ne? Und im Übrigen, und das glaube ich, ist dann auch vielleicht einer der Gründe gewesen, warum der Fall dann oder die gerichtlichen Entscheidungen so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Mhm. Er hat sich nicht immer taktisch clever eingelassen. Und hier hat er gesagt, also es sei ihm wohl gar nicht möglich, sein Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, wenn er eben nicht diese Fahrzeuge abwechselnd nutzen würde für diese Zwecke und damit ja auch die Tankkarte dann dementsprechend pflichtwidrig einsetzen würde. Also das sei gar nicht möglich, wie das wohl gehen solle, wenn er, ja, weiß man nicht, mit dem Porsche Cabrio irgendwie abends noch an den Starnberger See fahren möchte und dann nur mit seinem... Aber nee, das war ja Niedersachsen, das muss irgendwas anderes
Niedersachsen
sein.
Niedersachsen und Starnberg würde die vielen Tankquittungen und die vollen, das würde einiges erklären, sag ich
mal. Das stimmt, aber vielleicht an den Dümmersee oder ans Bad Zwischenahner Meer oder irgendwie so, da will er noch hin und will noch ein bisschen mit dem Porsche da.
Und dafür müsse er den Porsche nehmen, der muss ja auch bewegt werden.
Das auch, ne? Also er muss den quasi nehmen und jetzt stell dir vor, irgendwie ist 20-jähriges Klassentreffen.
Schon hartes Los.
Und ne, da kannst du ja auch nicht mit dem BMW da vorfahren, da musst du ja dann auch den Porsche nehmen. Also das
auf jeden
sei
Fall.
Ihm gar nicht anders möglich gewesen, als sich so zu verhalten. Und so hat er sich also entsprechend eingelassen. Was würdest du jetzt als Arbeitgeberin sagen? Würde dich das überzeugen? Würdest du da sagen, ja, okay, das steht halt vielleicht nicht so klar drin, das hat er jetzt dann eben so hin und her getauscht und dann lassen wir ihn mal davonkommen? Oder wie würdest du das bewerten?
Nee, das würde mich ehrlicherweise überhaupt nicht überzeugen, weil ich finde die Regelung, also gut, ich weiß es nicht, was in dieser Dienstwagenrichtlinie noch alles so drin stand, aber wenn er doch extra dafür einen Dienstwagen hat und er muss oder soll den für seine dienstlichen Fahrten nutzen, also das ist schon mal ohne Ausnahme gewährt. Und dann ist es ja sozusagen noch ein Goodie obendrauf, wenn der Arbeitgeber sagt, du darfst den Wagen übrigens auch privat nutzen und wir erstatten dir den Kraftstoff dafür. Dann ist das ja wirklich nice, aber das ist ja noch lange kein Freibrief, dass man da sämtliche andere Autos betankt. Und wo zieht man da die Grenze, wenn er dann noch schnell irgendwie den Mustang von der Nachbarin auch nochmal bewegen musste und den vielleicht auch nochmal ausfahren wollte? Und also,
oder
nee,
sein Privatleben mit der Nachbarin gar nicht in Einklang hätte bringen können andernfalls.
Korrekt,
ne?
Man kann das Privatleben mit der Nachbarin nicht in Einklang bringen, wenn man nicht in der Freizeit auch deren Mustang bewegt. Das ist ja ganz logisch.
Das ist logisch, ja.
Also
ich finde es überzeugend.
Von dem her finde ich es ein bisschen hanebüchen.
Ja, also das hat der Arbeitgeber auch so gesehen und hat gesagt, das überzeugt uns nicht, gelinde gesprochen. Und die haben eine Kündigung ausgesprochen. Und wie immer, es wird nur ein Fall draus, wenn der Kläger dann auch Kündigungsschutzklage erhebt. Das hat er auch hier getan. Die haben im Übrigen auch außerordentlich fristlos gekündigt, hilfsweise ordentlich fristgemäß.
Okay.
Und so kam dieser Fall dann eben zum Arbeitsgericht. Ich glaube, als erstes nach Verden zum Arbeitsgericht. Da durfte ich auch schon mal auftreten, mehrfach sogar. Und danach ist er beim Landesarbeitsgericht Niedersachsen in Hannover gelandet. Und da wir über eine fristlose Kündigung sprechen, müssen wir eben auch die normalen Prüfungspunkte, die wir ja auch schon in mehreren Folgen durchgesprochen haben, auch hier uns einmal anschauen. Und da brauchen wir eben zuerst bekanntlich diesen wichtigen Grund, also den wichtigen Grund an sich, wo man sagt, das ist eine schwere Pflichtverletzung, die geht gar nicht und die ist grundsätzlich geeignet, das Arbeitsverhältnis eben sofort beenden zu müssen. Und da ist es dem Arbeitgeber eben auch nicht zumutbar, bei solchen Pflichtverletzungen im Regelfall das Arbeitsverhältnis noch fortzusetzen. Das ist der erste Prüfungspunkt. Und da geht es natürlich schon irgendwie darum, was hat er hier möglicherweise gemacht. Man wird wohl sagen, das könnte eine Art von Betrug gewesen sein, indem er eben diese Tankbelege eingereicht hat, hat er ja sozusagen stillschweigend erklärt, ich habe hier auch einen Erstattungsanspruch für diese Tankbelege. Ich habe das für meinen Dienstwagen genutzt und ihr müsst mir das jetzt bezahlen. Und da gibt es eben zahlreiche Rechtsprechung zu solchen Vermögensdelikten im Arbeitsverhältnis. Da gibt es den berühmten Bienenstichfall, wo eine Bäckereiverkäuferin das Stück Bienenstich, statt es wegzuschmeißen nach Feierabend, mit nach Hause genommen und gegessen hat. Und selbst das hat für eine fristlose Kündigung ausgereicht, weil es eben eine entgegenlautende Anweisung des Arbeitgebers gab, der gesagt hat, das soll aber entsorgt werden und damit soll eben nicht privat irgendwas gemacht werden dürfen. Kann man richtig finden, kann man auch für falsch halten, aber
beides Essen ja auch eine Form von Entsorgung war, also da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen argumentieren können.
Ja, genau, aber also die Rechtsprechung ist da an sich relativ streng, ja, und sagt eben relativ klar, wenn es so um Vermögensdelikte geht, dann ist relativ zügig der Ofen aus und dann wird da auch ein wichtiger Grund angenommen. Und der Mitarbeiter hat sie ja nun darauf berufen, dass diese Tankkarte eingesetzt worden sei für seine Privatfahrten, weil er das halt hätte so hin und her tauschen dürfen. Und da könne man jetzt eigentlich ihm gar keinen Vorwurf draus machen, weil in der Richtlinie stehe es ja nicht drin, dass er das nicht machen darf, den Wagen zu substituieren durch sein Privatfahrzeug. Und wir wollen mal auszugsweise in die Dienstwagenrichtlinie reinschauen und dann mal gucken, was du dazu sagst. Du hast ja schon so ein bisschen angefangen zu spekulieren, was da drin stehen könnte. Und die erste relevante Ziffer sagt in 3.1, der Mitarbeiter verpflichtet sich, den PKW bei Dienstreisen einzusetzen. Mhm. Also das geht ja schon mal, würde ich sagen, ein bisschen in die Richtung, die du auch angedacht hast eben schon, dass er ja verpflichtet war, den Dienstwagen zu nutzen und dass da eben nicht steht, dass er den auch substituieren kann. Dann steht ein bisschen was, dass er den auch privat nutzen darf, wobei die Verfügbarkeit des PKW am Arbeitsort während der Arbeitszeit dadurch nicht beeinträchtigt sein darf. Es steht ein bisschen was zu Urlaubsreisen drin. Es steht drin, dass die Kosten wie Leasinggebühr, Versicherungsprämie und die laufenden Betriebskosten von der Firma getragen werden. Und es steht dann schließlich noch drin in Ziffer 6.5, dass der Mitarbeiter verpflichtet ist, den Weisungen der Firma in Bezug auf die Nutzung der Tank- und Servicekarte Folge zu leisten. Mhm. Und in Ziffer 11, dass Abweichungen von dieser Richtlinie der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung bedürfen.
Aha.
Ja, was würdest du jetzt sagen, wo du die Richtlinie in Auszügen kennst? Wie würdest du das bewerten? Also er hat ja gesagt, steht ja nicht drin, dass es verboten ist. Ich konnte da eben statt des Dienstwagens auch einen anderen Wagen nutzen und das habe ich halt einfach gemacht.
Nee, also das überzeugt mich nicht, auch jetzt, wo wir die Dienstwagenrichtlinie kennen, weil nur weil nicht drinsteht, dass es verboten ist, heißt es ja im Umkehrschluss nicht, dass alles das, was nicht drinsteht oder was nicht explizit verboten ist, dann im Umkehrschluss auch erlaubt ist. Und das stellt ja die ganze Sinnhaftigkeit so einer Dienstwagenregelung oder so einer Dienstwagenrichtlinie und des zur Verfügung stellens eines Dienstwagens eigentlich in Frage, wenn ich sage, ja gut, aber ich kann ja dann auch andere Autos nutzen. Also dann kann sich der Arbeitgeber auch berechtigterweise fragen, warum sollen wir dem dann überhaupt einen Dienstwagen zur Verfügung stellen? Dann kann er ja auch einfach seine privaten Autos nutzen und wir erstatten ihm halt die Kosten, die Abnutzung, den Kraftstoff, die Versicherung. Wäre ja für den Arbeitgeber auch viel geschickter, als ihm dann auch noch den Dienstwagen on top mit drauf zu geben. Also macht für mich ehrlicherweise wenig Sinn.
Mhm. Also finde ich total nachvollziehbar, hat das Landesarbeitsgericht auch so gesehen. Und die haben ist halt wie folgt begründet. Die haben gesagt, wenn ich in einem Arbeitsverhältnis eine Tankkarte oder auch eine Kreditkarte oder Kontokarte oder irgendwas bekomme, dann ist sozusagen schon dem Sinn nach klar, dass diese lediglich für das Arbeitsverhältnis, für dienstliche Zwecke gedacht ist. Und weil im Prinzip bei der Nutzung von bestimmten Gegenständen müsste der Arbeitgeber auch einen Vorschuss zahlen nach Gesetz. Und dieser Verpflichtung zur Vorschussgewährung, der kommt danach, indem er diese Karte zur Verfügung gestellt. Mhm. Und dann sagt das Gericht, der Mitarbeiter ist ja nach der Richtlinie verpflichtet, den Dienstwagen einzusetzen. Und da steht gerade nicht dieses Wahlrecht drin, sondern es steht eigentlich das Gegenteil drin. Und deswegen darf er das eben nicht machen. Und Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Geschäftsführung. Die lag hier eindeutig nicht vor. Und insofern ist klar, dass er eben den Weisungen, wie sie hier in dieser Dienstwagenrichtlinie zum Ausdruck kommen, eben auch nachkommen muss. Und dementsprechend diese Ersatzhandlung gar nicht vornehmen darf. Und was gar nicht so thematisiert wird, was man aus meiner Sicht hätte ansprechen können, ist ja das Thema allgemeine Geschäftsbedingungen. Mhm. Das sind ja die meisten arbeitsvertraglichen Regelungen zu unserem Unglück, weil man da natürlich dann ganz streng diesen ganzen Transparenz und es darf nicht überraschend sein, es muss alles völlig klar sein. Und wenn irgendein Zweifel bleibt, dann geht es im Zweifel eben zu Lasten des Arbeitgebers, weil der hätte es ja klarer schreiben können. Das wurde hier gar nicht so thematisiert. Hätte man, denke ich, als Argument noch mit anführen können, dass man sagt, naja, wenn auch nur ein Zweifel besteht, also es muss gar nicht so klar sein, am Ende will die Richtlinie das nun verbieten oder will sie es erlauben und komme ich zu dem Ergebnis, naja, eher verbieten als erlauben oder andersrum. Sondern es würde für den Kläger sogar ausreichen, dass es nur ein Zweifel besteht, ob er das nicht doch darf. Und da hat das Gericht aber auch, ohne das jetzt so klar zu thematisieren, am Ende ja gesagt, nein, es steht klar drin. Es steht eindeutig drin, du verpflichtest dich, den Dienstwagen zu nutzen und alles andere ist damit nicht erlaubt. Und deswegen hast du eben klar gegen die Richtlinie verstoßen und hast es nicht offengelegt und damit haben wir eben eine schwerwiegende Pflichtverletzung, zumal ja du auch nicht vorgetragen hast, was Rechtsanwältin Innermann vorgetragen hätte, wenn es denn wahr gewesen wäre, nämlich dass der Dienstwagen eventuell kaputt war und man deswegen ein Ersatzfahrzeug nutzen musste, sondern...
Also es einen Grund gab fürs Ersatzfahrzeug.
Naja, den hat er ja vorgetragen mit seinem privaten Lebenswandel und Lebensstil. Aber das hat dem Gericht eben nicht gereicht, sondern die haben gesagt, der Dienstwagen stand ja zur Verfügung. Die Nutzung des Privatwagens war nicht erforderlich. Das mit dem Lebenswandel hat uns jetzt nicht so direkt überzeugt. Insofern nehmen wir mal an, also wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung, ja, haben wir, können wir einen Haken hintermachen.
Den haben wir. Ja, wobei das mit den AGB ja auch spannend ist, auch ein super Hinweis an unsere Zuhörerinnen von dir, dass man das ja dann auch immer noch mal mit beachten muss. Allerdings, da hatte ich jetzt letztes Jahr auch einen ganz interessanten Fall, da hat sich dann der Kläger auch auf die AGB noch mal berufen. Allerdings sagen die Gerichte ja dann teilweise auch, ja gut, aber diese Auslegungsvariante, die du dir wünschst, die darf zumindest praktisch auch nicht fernliegend sein. Und ich finde halt, in so einer Dienstwagenrichtlinie, die schreibt man ja genau deshalb, weil man regeln will, wann ist der zu nutzen, in welchem Umfang ist er zu nutzen, was wird erstattet und was nicht. Und das stellt ja wirklich nicht nur den Sinn und Zweck dieser Dienstwagenrichtlinie in Frage, sondern würde das komplette Regelwerk ja eigentlich ad absurdum stellen, wenn ich sage, das steht nicht drin, dass ich keine anderen nutzen darf. Das heißt, ich darf auch andere nutzen. Und da würde ich dann auch als Gericht sagen, naja, das finde ich zumindest in der Praxis eine eher fernliegende Auslegungsvariante und würde die dann auch gar nicht unbedingt berücksichtigen.
Ja. Also im Ergebnis haben die Gerichte das auch so gemacht und kommen dann natürlich zum nächsten Punkt, nämlich der Interessenabwägung. Also wenn ich sage, an sich ist das ein wichtiger Grund, muss ich ja auch schauen, ist es auch im Einzelfall einer.
Genau.
Und da spielen eben auch die Sozialdaten des Klägers eine Rolle. Der ist hier in dem vorliegenden Fall knapp 50 Jahre alt gewesen, war bereits seit über 10 Jahren in der Firma. Das Arbeitsverhältnis ist beanstandungslos verlaufen bis dahin. Also es gab keine Abmahnung, kein nichts. Und er hatte immerhin 4 Kinder. So, das musste jetzt in die Interessenabwägung mit einfließen. Wie würdest du das bewerten? Also eine gewisse Schutzwürdigkeit kann man, glaube ich, nicht ganz von der Hand
weisen. Kann man nicht absprechen. Würde ich auch meinen. Also was die Sozialdaten angeht, ist es jetzt gar nicht mal so ohne. Allerdings, nee, also ich habe da eine Meinung zu. Ich bin in dem Fall, wäre ich eindeutig auf Seiten des Arbeitgebers. Weil also diese Pflichtverletzung, die ist ja durchaus schon auch schwerwiegend. Und man muss ja auch berücksichtigen, dass es, ja wie du auch schon gesagt hast, zum einen eine Pflichtverletzung ist, die aus dem Vermögensbereich kommt. Also sprich, da hat der Arbeitgeber ja dann auch berechtigterweise Zweifel bei der Fortführung des Arbeitsverhältnisses oder gar auch nur bei der Fortführung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. Da ist das Vertrauensverhältnis dann ja so zerrüttet, dass man sich als Arbeitgeber wirklich fragen muss, naja gut, wenn der da nicht so ganz ehrlich ist, was passt denn da sonst noch nicht so? Zum einen ist es eine schwerwiegende Pflichtverletzung und ja, zum anderen Vice President Sales, wie alt war er, sagst du?
Knapp 50.
Ja, da ist ja auch noch nicht Ende der Fahnenstange. Also der wird jetzt nicht komplett in die Arbeitslosigkeit fallen, ohne jemals wieder irgendwo eine Anstellung zu finden. Zum einen aufgrund seines Alters nicht, zum anderen aufgrund seiner dann wohl doch eher hervorgehobenen Stellung, seiner Ausbildung und seiner Berufserfahrung. Da denke ich, würde der auch weich fallen und also ich hätte gesagt, Interessenabwägung, da würden jetzt meiner Ansicht nach die Interessen des Arbeitgebers überwiegen, dass man das Arbeitsverhältnis schnellstmöglich beendet.
Und was würdest du zum Thema vorherige Abmahnung sagen? Also hätte man ihn vielleicht
vorherige
nicht doch
Abmahnung?
Erst noch abmahnen müssen als milderes Mittel? Also es ist ja beanstandungslos über 10 Jahre verlaufen und
ja.
Er hat ja auch gesagt, er hat das schon immer so gehandhabt mit den Abrechnungen. Also das ist nicht neu, das macht er schon jahrelang.
Gut, das ist natürlich, also das mit diesem beanstandungslos verlaufen, ich finde dieses, habe ich schon seit Jahren so gemacht, ist bis jetzt halt niemandem aufgefallen, so nach dem Motto, man schiebt den schwarzen Peter wieder der anderen Seite zu, hättet ihr halt mal genauer geguckt und mal genauer geprüft, dann wäre euch das schon viel früher aufgefallen und deshalb hättet ihr mir hier schon nochmal eine Chance geben müssen und mir erstmal erklären müssen, dass ihr mit der Vorgehensweise nicht einverstanden seid und mich erstmal abmahnen müssen. Allerdings ist ja bei der Erforderlichkeit der Abmahnung muss man ja auch immer sozusagen berücksichtigen, wie schwer die Pflichtverletzung ist. Und er hätte zwar, wenn er abgemahnt worden wäre, das Verhalten ja ändern können. Also es war ja nichts, was er dann nicht hätte abstellen können. Das würde eigentlich ja für eine Abmahnung sprechen oder fürs Erfordernis einer Abmahnung. Allerdings, ja, wie gesagt, ich finde eben, gerade vor dem Hintergrund, dass er Vice President Sales war und ja viel mit Verkäufen, Geld, sage ich mal, zu tun hat und das ja eigentlich ein unbedingtes Vertrauensverhältnis des Unternehmens gegenüber dieser Person voraussetzt. Gerade vor dem Hintergrund, finde ich, ist es so eine schwerwiegende Pflichtverletzung, dass man sagen könnte, dass eine Abmahnung entbehrlich war.
Ja, also die Vorinstanz, ich habe vorhin zu Unrecht das Arbeitsgericht Verden genannt, es ist tatsächlich das Arbeitsgericht Lingen gewesen.
Natürlich.
Da gehen herzliche Grüße raus an unsere liebe Kollegin Sabine Neumann, die kommt nämlich aus Lingen. Tatsächlich war ich auch, glaube ich, noch gar nicht beim Arbeitsgericht Verden, sondern beim Arbeitsgericht Lingen war ich schon mehrfach. Also insofern, das habe ich durcheinander gebracht. Das Arbeitsgericht Lingen hat die Kündigung noch an der fehlenden Abmahnung scheitern lassen. Also die haben gesagt, man kann nicht ausschließen, dass er tatsächlich gedacht hat, dass er das darf. Weil es steht in der Richtlinie nicht so klar drin. Er hat das 10 Jahre lang so gemacht. Da hat sich nie jemand dran gestört. Man hat es ihm nicht ausdrücklich gesagt, dass das auf keinen Fall geht. Objektiv ist nicht so ein richtiger Nachteil eingetreten, weil der Dienstwagen ist ja weniger genutzt worden, weniger gefahren worden und so weiter. Und deswegen haben die gesagt, da hätte man ihn nochmal drauf hinweisen müssen, da hätte man eine Abmahnung aussprechen müssen. Das LAG hat das nicht überzeugt. Die haben das wie du gesehen, die haben gesagt, also diese Pflichtwidrigkeit, die musste dem Kläger bewusst sein. Das steht ganz klar drin, deutlicher kann man es nicht mehr schreiben. Ja, als dass er den Wagen einsetzen muss oder dazu verpflichtet ist. Und so ein bisschen so, wie du es ja auch gesagt hast. Ne? Also man kann da nicht immer sagen, ja, alles, was da nicht ausdrücklich als verboten drin steht, das ist dann wohl erlaubt, da kann ich machen, was ich will. Sondern es muss ja wohl ausreichen, wenn man eben reinschreibt, das darfst du nicht. Und da muss es eben auch entsprechend dem Kläger bewusst gewesen sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das Auftreten des Klägers hier so ein bisschen auch eine Rolle gespielt hat bei der Bewertung des Gerichts, dass die gesagt haben, naja, also diese Unschuldsnummer, die nehmen wir ihm auch nicht ganz ab. Und wer hier so auftritt und sagt, ich kann das ja eh alles selber entscheiden und mein privater Lebenswandel, und wie stellen sich das vor, Herr Richter oder Frau Richterin, dass ich hier nicht mit einem Porsche dann abends vorfahre, sondern mit so einem schäbigen 320 Touring BMW. Ja, also Pfui. Da ist mir auch unangenehm, wenn ich da aussteige. Ich glaube, damit hat er sich jetzt nicht so viele Freunde da unbedingt gemacht.
Nee, hat das Gericht nicht unbedingt abgeholt wahrscheinlich.
Genau, und die haben halt gesagt, okay, da ist das Vertrauen jetzt endgültig zerstört. Er brauchte diese Warnung einer Abmahnung nicht und deswegen ist die nicht erforderlich. Und auch dieses Argument, naja, man hat es ja 12 Jahre lang geduldet, das hat man nicht durchgehen lassen, sondern hat gesagt, naja, die Geschäftsführung hat ja davon nie Kenntnis bekommen, weil das ist ja immer direkt bei der Buchhaltung eingereicht worden. Und auch da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob alle Arbeitsgerichte das in Deutschland so sehen würden oder ob nicht doch. Also das ist aus meiner Sicht die größte Angriffsfläche, was die Kündigung angeht, dass man sagt, ja, ne, also man hat 10 Jahre lang ihm diese Belege alle erstattet. Kein Mensch hat sich drum gekümmert, das irgendwie abzugleichen oder sonst wie. Und jetzt kommt man damit
und
um die Ecke.
Und Buchhaltung ist ja auch ein Teil des Unternehmens. Also ich kann ja nicht sagen, das ist irgendwas Externes, muss ich mir nicht zurechnen lassen. Also er hat es ja abgegeben und dann wäre es ja Pflicht des Unternehmens gewesen, da mal genauer hinzugucken. Hat man nicht gemacht. Andererseits hat er natürlich schon so auch so ein bisschen suggeriert, das, was er da abgibt, ist natürlich für diesen Wagen und ist konform mit dem, was man eigentlich vereinbart hat. Das hat er natürlich schon so ein bisschen suggeriert, aber gebe ich dir absolut recht. Also da hätte man nochmal einhaken können, nochmal sagen können, Moment mal, hättet ihr auch schon mal früher irgendwie nachgucken können.
Genau, also so Stichwort Organisationsverschulden, hätte man das irgendwie dann doch der Buchhaltung an die Hand geben müssen, dass die auch wissen, was für ein Auto der fährt jeweils, damit die einfach dann auch das kontrollieren können. Kann man genauso gut sagen und ich würde mich da auch dir und dem LAG Niedersachsen anschließen, ne, dass man davon ausgehen darf, dass die Leute ehrlich sind und dass man das nicht nachkontrollieren muss und dass er ja derjenige ist, der hier sich unredlich verhalten hat. Aber das ist, glaube ich, so der Punkt, an dem man es am ehesten hätte kippen lassen können und wo das Urteil relativ schnell drüber hinweggeht und sagt, nö, das reicht uns auch nicht. Und da ist so ein bisschen meine Vermutung, dass das vielleicht auch manchmal am persönlichen Auftreten liegt.
Maybe.
Letzter Punkt, den ich noch hätte, also insoweit Kündigung wirksam, aber es gibt ja noch etwas bei einer fristlosen Kündigung, nämlich die gefürchtete 2-Wochen-Frist. Ich muss die Frist innerhalb von 2 Wochen, nachdem ich Kenntnis von den Vorwürfen habe, aussprechen. Und jetzt habe ich mal eine ganze Menge Daten für dich, Nadja.
Oh mein Gott.
Wir können gern parallel zusammenrechnen, damit da uns nichts verloren geht. Wir wollen das einmal nachvollziehen, wie das hier so gelaufen ist. Also am 19. Oktober hat der Kläger die ersten 38 Belege abgegeben. Da ist noch nichts aufgefallen, die sind einfach in die Buchhaltung gegeben worden, nichts weiter passiert. Am 21. Oktober hat er dann diese weiteren 5 Belege vorgelegt. Da ist dann der Personalmitarbeiterin aufgefallen, dass da ja Superbenzin und eine Cabrio-Wäsche abgerechnet sind. Und daraufhin hat sie sich die anderen 38 Belege aus der Buchhaltung geholt und sich die angeschaut. Und am 25. Oktober war sie dann damit noch nicht durch, aber hat festgestellt, okay, da sind Unregelmäßigkeiten und dann hat sie den Personalleiter informiert. Also am 25. Oktober, 4 Tage nachdem diese weiteren Belege, 6 Tage nach dem ersten Beleg. Und der Personalleiter hat dann den Kläger gebeten, erneut an den Sitz zu kommen des Unternehmens und dort alle Belege rauszusuchen. Der Kläger hat das jedoch abgelehnt, hat gesagt, das meine ich. Das habe ich gar nicht nötig. Weiß ich nicht, ob er es gesagt hat, aber wirkt so ein bisschen so. Und daraufhin hat der Personalleiter eben seine Mitarbeiterin angewiesen, die letzten 3-4 Jahre mal zu überprüfen und auch die Info an den Geschäftsführer gegeben, dass da irgendwas im Busch ist.
Ja.
Die Prüfung lief dann weiter bis zum 29. Oktober. Da wurden dann die letzten Jahre geprüft. Bereits am 28. Oktober, also bevor man ganz durch war, hat man dann mit den Ergebnissen, die man schon hatte, den Kläger befragt. Und zwar durch den Geschäftsführer und den Personalleiter, diese Anhörung per Teams, weil er wollte ja nicht zurückkommen. Und am 8. November ist dann spätestens die Kündigung zugegangen. Das heißt, 11 Tage nach dem Anhörungsgespräch. Mhm. Und das Anhörungsgespräch hat 3 Tage, nachdem der Personalleiter informiert worden ist, stattgefunden. Und 1 Woche, nachdem eben die Personalreferentin das erste Mal so Verdacht geschöpft hat. Also 1 Woche, nachdem sie Verdacht geschöpft hat, 3 Tage, nachdem man wirklich als Personalleiter und Geschäftsführer Info hatte. Und dann hat es eben nach der Anhörung nochmal so 11 Tage gedauert, bis die Kündigung ausgesprochen wurde.
Ja.
Was würdest du sagen? Ist die 2-Wochen-Frist noch gewahrt oder hat das zu lang gedauert? Also jedenfalls ja, liegen mehr als 2 Wochen zwischen Kenntnis und Zugang, ne?
Genau, und die entscheidende Frage ist ja, wann hat die Frist zu laufen begonnen? Mhm. Also wann war sozusagen der Sachverhalt oder der Verdacht so hinreichend konkret, dass man sagen muss, jetzt hatte der Arbeitgeber wirklich Kenntnis davon und jetzt läuft auch die Frist. Und in der Anhörung hat er, glaube ich, gesagt, ja, habe ich gemacht, stimmt. Mhm. Also war ja dann quasi gar kein Verdacht mehr, sondern es war ja dann wirklich auch tatsächlich, stand es ja fest, dass er diesen Pflichtverstoß begangen hat. Und dann müssen wir jetzt halt eben aussortieren und genau gucken, zu welchem Zeitpunkt war was bekannt. Ich würde jetzt mal sagen, mit dem Einreichen der 38 Tankbelege als solches, das wäre für mich noch kein fristauslösendes Ereignis, weil da hat man ja auch noch erstmal gar nichts festgestellt und nichts vermutet. Mhm. Ich glaube, der frühestmögliche Zeitpunkt wäre ja gewesen, dass man sagt, mit dem Verdacht schöpfen der Personaldame, das wäre sozusagen der frühestmögliche Zeitpunkt und der spätestmögliche Zeitpunkt zum Loslaufen der Frist wäre ja dann gewesen, der Zeitpunkt, in dem dann auch wirklich feststand, dass da eine Pflichtverletzung begangen wurde. Und das würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt am 29. Oktober, also sprich mit Abschluss der Prüfung, sondern allerspätestens mit Anhörung und dann auch feststellen, dass es tatsächlich eine Pflichtverletzung war. Spätestens da hätte die Frist zu laufen beginnen müssen. Und wenn man vom spätesten Zeitpunkt ausgeht, du sagst, da sind 11 Tage dazwischen zum Zugang der Kündigung, dann könnte man ja einen Haken dran machen, könnte sagen, das hat noch gepasst, das war innerhalb der 2-Wochen-Frist. Wenn man jetzt strenger sein möchte und sagen möchte, nee, da hätte schon irgendwie so dieser vage Verdacht, dass da was im Busch ist, ausgereicht, dann musst du mir noch mal das Datum nennen, wann sie die Geschäftsführung informiert hat, dass da was nicht gepasst hat.
Ja, das war am 25. Oktober, das müsste auch knapp gereicht haben.
Müsste noch
Nur
knapp gereicht haben.
Nur wenn man den ersten Termin, wo die Personalmitarbeiterin Verdacht geschöpft hat, wenn man den nehmen würde, das wäre außerhalb der 2 Wochen gewesen.
Ja, ich glaube, an der Stelle kann man, wäre ich der Meinung, dass es noch fristgerecht war, weil dieses bloße Verdachtschöpfen der Personalerin für mich noch nicht unbedingt ausreicht zum Ingangsetzen der Frist.
Würde ich auch so sehen, weil wichtig ist ja auch, wer Kenntnis haben muss. Und das muss halt auch eine kündigungsberechtigte Person sein. Und da ist wohl davon auszugehen, dass die Personalmitarbeiterin gar nicht kündigungsberechtigt war, sondern allenfalls der Personalleiter und der Geschäftsführer. Und die haben halt erst
der
am 25. Oktober Kenntnis erlangt. Das heißt, früher kann es eigentlich nicht in Betracht kommen. Früher wäre nur dann noch denkbar, wenn das sozusagen bewusst verschleppt worden ist. Weil darüber könnte man es natürlich steuern als Personalleiter, Geschäftsführer, dass man sagt, ermittelt erstmal alles aus und kommt erst ganz am Ende zu mir, wenn wirklich alles feststeht und dann läuft die Frist halt nie und dann können wir ewig lang ermitteln. Davon kann man hier, glaube ich, nicht sprechen. Am 21. Oktober hat sie Verdacht geschöpft, hat dann sich die anderen Belege angeschaut und dann 4 Tage später den Geschäftsführer und den Personalleiter informiert. Also das wird wohl noch angemessen gewesen sein und das heißt, die Frist hat frühestens am 25. Oktober angefangen zu laufen und wahrscheinlich wird man sogar sagen dürfen, weil es ja nur ein Verdacht war bis dahin, dass es auch noch in Ordnung war, 3 Tage später den Kläger nun anzuhören und dass die Frist eigentlich auch erst ab Anhörung läuft und dann wäre sie eben auch hier locker eingehalten mit Zugang der Kündigung. Und das hat auch das LAG so gesehen, hat gesagt, Frist ist gewahrt, Kündigung damit wirksam. Also der gute Mann ist dann wirklich fristlos entlassen worden, war von heute auf morgen raus und hat eben natürlich auch keine Abfindung.
Hatte dann ganz viel Zeit mit dem Porsche.
Ganz viel Zeit mit dem Porsche durch die Gegend zu fahren. Ja, wenn er den dann noch tanken konnte, nachdem er ja nun die Tankkarten dann auch nicht mehr hatte. Also ich finde es interessant an dem Fall, dass die Arbeitsgerichte ja aus Arbeitgebersicht häufig als sehr streng gelten. Und ich aber auch den Eindruck habe, dass das sehr gemischt ist, dieses Bild. Also bei manchen Arbeitsrichtern stimmt das. Da hat man das Gefühl, da kann man als Arbeitgeber eigentlich gar nie irgendwie mal Recht bekommen. Bei anderen ist es nicht so. Ich habe aber das Gefühl, wo es oft kippt, ist, wenn jemand halt sich so dumm anstellt vor Gericht und eben vielleicht überheblich arrogant auftritt. Und ich habe das Gefühl, auch ein Arbeitsrichter, eine Arbeitsrichterin kann sich nicht ganz davon freimachen, was so jemand verdient. Also das spielt irgendwo schon eine Rolle. Und es gibt ja diese Meerschwein-Theorie vom Arbeitsgericht, ja, dass man sagt, der, der mehr Schwein ist, der verliert. Und vielleicht ist man eben auch Meerschwein, wenn man schon 15.000 Euro im Monat verdient und dann aber meint, da eben auch noch sein Porsche und sein Touareg, den man neben seinem BMW noch fährt, dann auf Arbeitgeberkosten tanken zu müssen, dann hat man vielleicht da auch einfach eine moralisch schwierigere Ausgangslage und die schlägt sich dann manchmal auch in so einem Urteil nieder. Es gibt ja auch den Fall Emily, der ja vor ein paar Jahren durch die Presse gegangen ist mit dieser Kassiererin, die den Pfandbon eingelöst hat, wo es ja um ähnliche Diskussionen ging. Vielleicht machen wir den Fall auch nochmal, weil der ist ja schon ganz spannend.
Der ist ja mit einer der bekanntesten überhaupt.
Und ja, und auch interessant, denke ich auch auf jeden Fall für unsere ZuhörerInnen. Und da ist man dann vielleicht etwas gnädiger auch als Gericht und gesteht jemandem auch eher zu, naja, das hat die vielleicht nicht gewusst und das konnte jetzt nicht so genau. Und vielleicht kommt man da doch nochmal mit einer Abmahnung aus. Während man natürlich, wenn jemand dann leitend ist und Vice President und eben ja fast 200.000 Euro im Jahr verdient und noch einen Dienstwagen bekommt und drei solche Autos zu Hause stehen hat und sich dann da auch noch so hinstellt und sagt, naja, wie soll ich denn sonst überhaupt hier irgendwie mit meinem Leben klarkommen, wenn das nicht so läuft? Ich bin ja quasi ein Opfer des Systems und wurde geradezu gezwungen, hier sowas zu machen. Ja, dann ist vielleicht auch schwierig und dann kommt vielleicht auch ein bisschen das Menschliche durch beim Gericht und dann sagen die eben auch, nee, also ganz ehrlich, das reicht uns hier nicht. Und das fand ich schon bemerkenswert beim Lesen dieser Entscheidung, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das liegt auch an der Person des Klägers und da ist man nun schon sehr streng mit dem ins Gericht gegangen und hat auch sowas wie, ja, das mache ich schon seit 10 Jahren und so und nie hat sich jemand dran gestört. Ich glaube, das hätte man bei manch anderem gelten lassen und bei ihm hat man es irgendwie alles dann aber nicht gelten lassen und wahrscheinlich im Ergebnis auch zu Recht. Aber das fand ich ganz bemerkenswert an diesem interessanten Fall.
Das ist absolut bemerkenswert und zeigt halt auch mal wieder, es geht immer um Einzelfälle, aber eigentlich finde ich das auch total gerechtfertigt und ja auch schön zu sehen, weil es so ein bisschen noch den GMV, den gesunden Menschenverstand noch so ein bisschen mit reinnimmt und ja dann auch ja irgendwie zeigt, dass so Entscheidungen dann vielleicht auch besser nachvollzogen werden können oder vielleicht auch auf einen breiteren Konsens in der Mitte der Gesellschaft treffen, wenn man dann doch nochmal berücksichtigt, wie schutzwürdig, wie schutzbedürftig ist denn der einzelne Arbeitnehmer da im konkreten Fall. Und es ist halt, sage ich jetzt mal, eine Supermarktkassiererin wirtschaftlich nicht unbedingt vergleichbar mit einem Vice President Sales. Und das ist ja auch gut, dass man das dann auch berücksichtigen kann in der Entscheidungsfindung und als Gericht dann auch so einen gewissen Ermessensspielraum hat. Also mir gefällt das. Wie sagt man immer so schön, es menschelt halt sehr im Arbeitsrecht.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und das geht ja auch vielleicht am Ende darum, nicht nur hundertprozentig rechtlich, sondern auch von der Gerechtigkeit her eine richtige Entscheidung zu treffen. Und ich kann die hier zumindest sehr gut nachvollziehen, diese Entscheidung. Und ja, das war der Fall, den ich heute mitgebracht habe.
Cooler Fall, cooler Fall. Wir sind mal wieder ohne Alkohol und Toiletten ausgekommen.
Schon wieder, Ja, also wir haben...
Jetzt brauchen wir irgendwas Fetziges für die nächste Runde. Nochmal irgend so ein Clickbait, so ein Reißer.
Ja, das stimmt. Also ich hatte gehofft, so ein bisschen zumindest mit Porsche und BMW und Touareg so ein bisschen, da fällt uns bestimmt noch ein guter Sendungstitel ein. Aber ja, du hast recht. Also ich vermisse unsere Kernkompetenzen auch. Die sollten wir versuchen, wieder aufzufrischen.
Sollten wir hegen und pflegen.
Sehr gut. Ja, das nehmen wir uns vielleicht fürs nächste Mal vor. Dann bist du ja wieder dran. Ich glaube, für den Moment bleibt uns dann nur noch der Hinweis vielleicht auf Feedback-Möglichkeiten. wenn du magst.
Ja, sehr gerne, liebe ZuhörerInnen. Wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback, Kritik, Lob oder auch Fälle, die euch persönlich umtreiben, die ihr gerne besprochen haben wollt oder auch einfach Fragen zum Arbeitsrecht ganz genereller Natur, schreibt uns jederzeit sehr gerne unter podcast@lutzabel.com. Wir freuen uns über Nachrichten von euch und freuen uns, von euch zu hören, zu lesen. Und ja, insofern bleibt uns, glaube ich, an der Stelle nur, uns zu bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Danke auch an Henning für den tollen Fall.
Gerne.
Auf jeden Fall haben wir auch viel über Autos gelernt, würde ich meinen. Ich kenne jetzt auch das Tankfassungsvermögen dieses BMW 320D Touring.
Mhm, 59
und
Liter.
Insofern 59 Liter. Und dass man keine Tankquittung einrichten sollte, die über darüber hinausgehen, wenn das Fassungsvermögen des Tanks kleiner ist. Ja, insofern war doch einiges Schönes dabei in diesem Fall. Ich freue mich und freue mich auch auf unsere nächste Folge. Und bis dahin, glaube ich, können wir unseren ZuhörerInnen nur alles Gute wünschen und dass alle gesund bleiben, eine gute Zeit haben und wir uns schon freuen, wenn wir uns wiederhören.
Ganz genau. Kommt gut durch den Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi, bis dann.